Wenn ich was Schönes sehe, das landet bei mir direkt in meiner Seele. Mein Traum ist, solche Stücke zu finden, die ungetragen sind. Also ich kann mich immer noch weiterentwickeln und wandeln und ich arbeite auch extrem stark an mir.
Ich begrüße Sie herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Gründerin des exklusiven Online-Shops für Vintage-Designer-Mode, Oh Jackie, Elisabeth Gerhold, in ihrem Zuhause südlich von München. Hallo, liebe Elisabeth.
Hallo, liebe Tanja.
Du bist Jahrgang 66, Sternzeichen Waage, in München geboren, aufgewachsen mit einem älteren Bruder auf einem Art Gut in der Nähe von Irschenberg.
Ja.
Hast nach deinem Abitur ein Jurastudium begonnen, dieses aber dann nach dem ersten Staatsexamen abgebrochen und bist in die Werbebranche gewechselt. Hast parallel zu deiner Tätigkeit in dieser Werbeagentur Söllner, die war ja, glaube ich, ganz renommiert, abends noch hast du dann noch an der Bayerischen Akademie der Werbung deinen Kommunikationswirt gemacht.
Ja.
Später wurdest du zur großen Werbeagentur Wächter und Partner geholt. Zu diesem Zeitpunkt führtest du schon eine Fernbeziehung mit deinem heutigen Mann, einem erfolgreichen Banker, und bist schließlich mit 30 zu ihm nach Frankfurt gezogen. Dort warst du dann für die renommierte Werbeagentur Young & Rubicon tätig. Ihr habt geheiratet, euer erstes Kind, Tochter Emilia, die heute 22 ist, bekommen. Und dann hast du aufgehört zu arbeiten, noch bevor 3 Jahre später ja dein Sohn zur Welt kam. Was hat dich zu dieser Wandlung bewegt, deinen Beruf an den Nagel zu hängen? Denn du hättest ja schon, glaube ich, zusammen mit deinem Mann die finanziellen Mittel gehabt, auch dir ein Kindermädchen zu leisten. Und in der Zeit, also Ende der 90er Jahre, war das ja auch eher Trend, dass man als Frau nicht daheim bleibt, sondern Karriere macht.
Ja, das stimmt. Da muss ich ein bisschen ausholen. Denn ich hatte mir damals überlegt, ich bin ja so groß geworden, meine Mutter war ja Unternehmerin, die hatte ihr eigenes Unternehmen und war dementsprechend immer unglaublich viel unterwegs, obwohl sie auch zu Hause ein Büro hatte. Aber sie war eben Besuche beim Kunden, bei diesem, bei jenem. Und ich hatte als Kind mir immer gewünscht, dass sie mehr zu Hause gewesen wäre. Wir waren jetzt nicht alleine, aber sagen wir mal, es ist ja was anderes, ob jetzt eine Haushälterin und ein Au-pair-Mädchen sich um die Kinder kümmert oder eben die eigene Mutter. Und dieser Wunsch, der ist bei mir so präsent und auch so stark gewesen, dass ich gesagt habe, meine Kinder möchte ich gerne selbst großziehen. Und nachdem das mit der Werbung ja eigentlich gar nicht zu vereinbaren ist, dass man irgendwie sagt, halb oder wie oder was, sondern Werbung ist entweder ganz oder gar nicht, wie du ja bestens weißt. Und dann habe ich eben, ich habe natürlich nicht alleine das beschlossen, sondern mit meinem Mann gemeinsam, wir haben drüber gesprochen und wir waren uns dann relativ schnell einig, nachdem er ja auch sehr viel gearbeitet hat, dass wir das so machen wollen. Ja.
Also es war dir ein Bedürfnis.
War mir ein großes Bedürfnis, aus meiner eigenen Erfahrung und diesem kindlichen Wunsch in mir, eben die Mutter irgendwo oder die Eltern stärker, ja, als stärker präsent erlebt zu haben.
Also deine eigene Kindheit und Jugend war demnach geprägt von Eltern, die nicht sonderlich präsent waren. Und dein Vater ist ja 2017 verstorben. Der war ja ein Bauträger, ein Kunst- und Antiquitätensammler sowie auch ein Feinschmecker. Mhm. Und deine Mami hatte ja schon sehr viel Affinität zur Mode, eine elegante Frau. Und sie führten eine intakte Ehe. Aber wie du schon sagst, dieses Aufgezogenwerden von Kinderfrauen, von Haushälterinnen, von Au-pair. Ist da auch manchmal so ein bisschen heute noch so eine Wehmut in dir? Also Groll ist vielleicht zu viel gesagt, aber kann man irgendwann die Eltern verstehen? Kann man ihnen das verzeihen?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich mir mit dem Verzeihen sowieso nicht so leicht tue, wenn ich ehrlich bin. Aber das kommt vielleicht auch aus meiner Kindheit heraus. Und ob ich Ihnen das jetzt verzeihe, also ich glaube, dafür war es nicht gravierend genug, ja, um jetzt über Verzeihen zu sprechen.
Also du hast nicht gelitten?
Ich habe nicht gelitten, nein, weil wir haben auf diesem alten Hof gelebt und hatten drumherum nur Natur und Tiere und alles. Also es hat uns ja nichts gefehlt, ganz im Gegenteil. Wir haben eine wunderbare Kindheit eigentlich gehabt, aber nichtsdestotrotz, doch, also wenn ich so zurückdenke, ich habe auch heute Morgen vor unserem Gespräch drüber nachgedacht und habe gedacht, das steckt schon sehr in mir drin, diese Sehnsucht danach, mehr mit den Eltern irgendwie, näher an den Eltern oder die Eltern näher an uns Kindern dran. Das steckt schon sehr in mir drin.
Ja, es ist ja doch letztendlich eine Vernachlässigung. Also ich habe ja auch gearbeitet, als meine Kinder klein waren. Und war manchmal da, manchmal nicht da. Und ich spüre heute, und die sind 28 und 30, ich spüre, dass sie ja irgendwo mir das trotzdem manchmal noch nachtragen. Nicht übel nehmen, aber nachtragen. Also es kommt schon bei gewissen Szenen wieder raus. Und ja, also ich kann dich gut verstehen, dass man da das so ganz los wird man das natürlich nicht.
Nee, mir fällt auch gerade ein, also ich hatte heute Morgen eben, wie ich schon sagte, gerade so drüber nachgedacht. Und mir ist eine Szene eingefallen, die werde ich auch nicht mehr los. Das ist ganz interessant eigentlich. Also ich habe ja gesagt, meine Mutter ist dann oft irgendwo zum Kunden gefahren oder in ihren Betrieb, wo eben die Behälter, die sie gebaut hat für die Wasseraufbereitung, gefertigt wurden. Und ich erinnere mich an eine Szene. Ich weiß nicht mehr genau, warum es so war, aber es war so, meine Mutter stieg ins Auto. Und entweder war es so, dass ich mitbekommen habe, dass sie jetzt wieder wegfährt und ich dachte, ich will aber mit. Ja, ich weiß nicht, vielleicht waren Ferien oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, warum ich zu Hause war. Ich nehme mal an, ja. Und oder ob es so war, dass sie sagte, ich fahre jetzt in einer halben Stunde und wenn du mit möchtest, dann musst du dich beeilen. Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Situation war. Ich weiß nur, ich bekam mit, sie stieg in ihr Auto ein und fuhr los und ich war panisch. Ich war panisch, weil ich wollte unbedingt mit ihr mit und bin ihr dann aus dem Haus, also wir haben ja ganz alleine gewohnt, um uns drumherum war ja nichts, ja, das war ja ein alleinstehender Hof. Und bin dann los und bin ihr die Straße hinterher gerannt, wo sie schon mit dem Auto runterfuhr, ja. Und sie hat das gespürt offensichtlich, weil sie drehte sich im Auto um und sah mich im Spiegel und hielt an und ich stieg ein und fuhr mit ihr mit.
Oh, ist ja filmreif.
Ja, aber das ist so eine Situation, die habe ich immer noch, du siehst ja, das ist ja keine Ahnung, 45 Jahre her vermutlich, ja. Die ist mir so eingebrannt und die ist vielleicht auch ein Stück weit exemplarisch dafür, zu deiner Eingangsfrage, ob das immer noch irgendwie wehtut oder so, ja? Oder ob ich das verzeihen kann. Also das war auf jeden Fall für mich Anlass genug zu sagen, dass ich möchte es gerne anders machen.
Ja, bei deinen Kindern.
Ja, genau.
Nachdem du ja dann 6 Jahre in Frankfurt verbrachtest, seid ihr 2002 nach München gezogen.
Ja.
Dein Mann gründete dort eine mittelständige Bank und du warst weiterhin für deine kleineren Kinder da.
Ja.
Sie wurden allerdings ja dann größer und älter und unabhängiger. Und als sie dann 10 und 12 waren, kam dir langsam das Bedürfnis, dich dann vielleicht doch noch mal wieder zu wandeln und wieder zu arbeiten. Kam dir damals sofort diese Idee, einen Online-Shop für Vintage-Designer-Mode zu gründen? War das immer schon ein Traum von dir oder war das erstmal ein ganz schön schwerer Weg, um überhaupt diese Erfüllung zu finden?
Das war überhaupt nicht einfach. Ich hatte also wirklich diverse Ideen im Kopf. Ich habe mich sogar mit einer ganz alten, engen Freundin von mir, habe ich mich getroffen auf dem Land für ein Wochenende und wir haben gesagt, wir machen jetzt ein Brainstorming und überlegen, was auch sie aus ihrer Sicht, weil wir uns eben so lange kennen und sie mich so gut kennt, was sie denkt, was für mich was wäre und was ich denke, und wir schmeißen das alles in einen Topf und überlegen, was könnte man daraus jetzt sozusagen machen, ja. Das war dann auch ganz interessant, weil sie sagte, und vielleicht hast du ja Lust, irgendwie sowas wie Styling zu machen oder so Personal Shopper oder irgendwie, das ging schon so ein bisschen auch in die Richtung, finde ich. Aber letztendlich sind wir dann nach Hause gefahren, hatten ein wunderbares Wochenende, sind schön spazieren gegangen auf dem Land, aber ich war jetzt nicht wirklich so weit, dass ich gesagt hätte, das ist es jetzt, ja. Dann habe ich einen kleinen Ausflug gemacht und habe mit einer Bekannten von mir so ein kleines Modelabel ein Jahr lang betreut, in Anführungsstrichen. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, was mir alles durch den Kopf spukte. Vielleicht auch die Werbung nochmal. Aber da war mir ganz klar, das will ich nicht, weil ich wollte ja auch immer noch hier sein, zu Hause, um, wenn die Kinder aus der Schule kommen, da zu sein. Also das war für mich auch keine Option mehr. Und dann habe ich also ein Jahr wirklich noch mal mir den Kopf zermartert und dachte schon, irgendwie, ich finde nichts, wofür ich brenne. Ich wollte ja was finden, wo ich mit Haut und Haaren sagen kann, das ist es jetzt, das macht mir Spaß und das will ich. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, was dazu geführt hat, es gibt auch jetzt keinen Schlüsselmoment, aber irgendwann war es soweit, dass ich dachte, ach, ich habe ja nach dem Abitur eigentlich schon immer gesagt, später mache ich mal einen kleinen, feinen Antiquitätenladen. Da hatte ich allerdings noch die Idee, weil da war ja von Internet noch gar keine Rede, wirklich einen kleinen Laden anzumieten, egal ob in München oder sonst wo, und eben schöne Antiquitäten, kleine, schöne Lampen, Gläser, was auch immer. Sowas hat mir ja damals vorgeschwebt. Und dann dachte ich, das ist ja eigentlich immer noch was mir großen Spaß und große Freude macht. Und irgendwie kam es dann kam diese Modekomponente dazu, weil ich schon immer eben eine Affinität zur Mode hatte und mir das ungeheuren Spaß macht und auch so ein Farbenmensch bin und auch Inneneinrichtung und also so dieses Ganze irgendwie, was mit Ästhetik und schönen Dingen zu tun hat, liegt mir ja sehr. Und irgendwann kam ich so weit, dann wurde natürlich das Thema Vintage aus USA heraus auch, sage ich mal, immer präsenter. Und aus dieser Gesamtgemengelage bin ich irgendwann morgens aufgewacht und dachte mir, ja, ist ja glasklar. Klar, ich weiß, was ich mache. Ich pack das zusammen, diese Antiquitätengeschichte mit der Mode. Und ich möchte jetzt fortan mich mit Vintage-Mode beschäftigen, zumal ich dazu sagen muss, dass ich schon selber für mich so eine kleine Sammlung ja auch aufgebaut hatte. Also aus Teilen, die ich von meiner Mutter habe, aber die ich auch über die Jahre hinweg mir gekauft habe, weil ich schon immer so ein Faible für einzigartige Sachen hatte und etwas, was nicht alle haben.
Vintage bedeutet ja nicht irgendwie einfach nur gebraucht, ja, sondern bedeutet ja auch Wert, also irgendwie besonders, ja, oder wertvoll.
Genau, ja? Es ist also nicht nur Secondhand, sondern es ist eben wirklich was zum einen mindestens 20 Jahre alt ist und auch eigentlich für diese Ära steht und häufig auch eben, sag ich mal, hochwertige Designer, ja.
Also das heißt, es könnte zum Beispiel auch etwas sein oder ist oft wahrscheinlich in deiner Kollektion etwas, was vielleicht sogar gar niemand jemals anhatte, weil es ein Showteil war oder weil es irgendetwas war, was vielleicht auch immer im Schrank hing. Aber die Voraussetzung ist nicht, dass es jemand anderes getragen hat, ja, sondern dass es einfach aus dieser Zeit kommt.
Ein Original, also im Gegensatz zu Retro, ja, was ja nur auf alt in Anführungsstrichen gemacht ist, ja, ist Vintage Original. Und wie du richtigerweise sagst, mein Traum ist, solche Stücke zu finden, die ungetragen sind. Aber das kommt halt leider sehr selten vor.
Ja, genau, weil die Frage ist ja, wie müssen wir Hörer uns das vorstellen? Die Idee ist ja das eine, aber wie kommt man überhaupt an diese raren Kleidungsstücke von berühmten Designern aus früheren Jahrzehnten? Also suchst du da nach der, auf der ganzen Welt danach?
Ja, also ich sag immer, ich suche es eigentlich nicht, weil ich kann es gar nicht suchen, es sei denn, es käme jetzt ein Kunde.
Also es findet dich, oder wie?
Ich finde die Sachen.
Ja.
Tatsächlich, es ist wirklich so, weil es sei denn, ich bekomme einen Auftrag, irgendwas zu suchen, ja, und dann mache ich das. Also ich kann natürlich nicht garantieren.
Also das gibt's auch, dass eine Frau zum Beispiel sagt, ich hätte gern von Yves Saint Laurent ein schwarzes Samtkleid von
aus den 70er Jahren, genau, von 1978, aus der berühmten Russian Collection vom Yves Saint Laurent, dann mache ich das. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass ich das finde.
Aber was ist dann, was machst du dann? Also schaltest du dann eine Anzeige? Oder?
Ich mache einen Aushang. Nein, ich bin dann im Internet unterwegs. Also dann, ich habe natürlich mir im Laufe der Jahre alle möglichen Quellen, sage ich mal, aufgetan. Ja, ich weiß schon, wo ich suche. Ich gebe auch ganz profan ein in die Suchzeile bei Google. So in der Art. Oder aber das wäre jetzt der Fall, wenn jemand mich wirklich beauftragt, was zu suchen. Aber nachdem ich ja eigentlich nicht suche, sondern finde, ist es eher so, dass ich eben im Internet alle möglichen Portale durchsuche, Online-Auktionen, was auch immer, und dann gucke ich, ist da was dabei für mich? Und aber heutzutage, nachdem ich ja jetzt schon einige Jahre mich damit beschäftige, ist es auch häufig so, dass ich auch angeschrieben werde. Also ich bekomme viel Post auch über meinen eigenen Shop. Da habe ich auch so einen kleinen, sag ich mal, Störer. Wenn jemand was verkaufen möchte, kann er sich gerne bei mir melden. Oder aber Mund-zu-Mund-Propaganda, wirklich auch ganz viel von Freundinnen, die das weitertragen und deren Mütter und deren Freundinnen und ja, so. Das ist also wirklich, ich kann jetzt gar nicht irgendwie eine konkrete Antwort drauf geben, weil du hörst schon, das ist so vielfältig, wie ich an meine Sachen komme. Ich kann nur sagen, ich suche nicht, ich finde.
Ja.
Ja, und es ist auch gut so, weil es ist ja egal, was ich finde.
Wann war das denn eigentlich dann genau, als du sozusagen den Startschuss gegeben hast?
Also gegründet habe ich Oh Jackie im Juli 2013, also vor mehr als 7 Jahren. Aha. Und dann war natürlich erstmal Aufbauarbeit gefragt, weil ich musste ja auch erstmal Sachen finden und die dann auch fotografieren und die Recherche und Texte und so weiter.
Ja, das machst du ja immer sehr akribisch
ja,
und schön.
Ja, genau. Mhm.
Und deine Familie, wie hat die das aufgenommen? Waren die dann begeistert? Oder haben die sich gedacht, oh, wir fanden das schon schöner, als die Mami immer da war? Weil vielleicht war das ja manchmal so, dass die Kinder von der Schule nach Hause kamen und dann warst du vielleicht noch nicht hinterm Herd gestanden.
Nee, es war ganz interessant, muss ich sagen. Also die Kinder waren ja gewohnt, eine Mami zu haben, die immer da ist, die zu Hause ist, die also keinem Job in dem Sinne nachgeht. Und als ich dann ihnen erzählt habe, was ich so vorhab und was ich gerne machen möchte, und waren die hellauf begeistert. Ich hatte fast den Eindruck, dass für sie war das ja so selbstverständlich, dass die Mami zu Hause ist, ja, dass das auf einmal noch eine ganz neue Facette an ihrer Mutter irgendwie beleuchtet. Und sie fanden das, die haben das natürlich in ihrem Freundeskreis mitbekommen, dass viele Mütter gearbeitet haben. Und irgendwie hatte ich manchmal so den Eindruck, ja, sie fanden das eigentlich schade, dass ihre Mutter nur zu Hause und Mami ist und nicht noch irgendwie noch was anderes Interessantes macht.
Also sie waren sogar ein bisschen stolz auf dich.
Ja, genau so. Ja, das war so mein Gefühl. Ja, und das hat sich auch bestätigt. Also je weiter das dann fortgeschritten ist und je näher ich dann dem Zeitpunkt kam, wo ich online gegangen bin, umso mehr haben die mich auch quasi, also wir haben ja in den Hintern getreten. Ich weiß noch, dass Emilia dann auch immer zu mir sagte, die ist ja die Ältere und die hat das natürlich schon ein bisschen weiter verfolgt oder anders verfolgt als Konstantin. Und dass sie dann sagte, Mami, wann gehst du denn jetzt online? Ja. Und das hat sie immer mal so gesagt und dann habe ich mir gedacht, super,
Sie wollte, dass es Wahrheit wird.
Sie wollte jetzt, dass ich das endlich mache und dass es vorwärts geht und so. So gesehen, also die haben mich sehr unterstützt und aber nicht nur meine Kinder, sondern auch mein Mann.
Wollte ich gerade sagen, ich wäre jetzt zum Mann gekommen.
Genau.
Also für Männer ist es ja manchmal auch nicht so leicht, wenn sie so jemand haben, der sich immer um sie kümmert, dass plötzlich man vielleicht auch sagt, du, da habe ich jetzt keine Zeit oder ich bin jetzt noch drüben im Büro, du hast ja hier dein Büro auch im Haus, und aber du bist ja dann doch nicht immer präsent.
Nee, also er hat mich von Anfang an wirklich super unterstützt. Das war wirklich so vom ersten Moment an hat er gesagt, mach das, wenn dir das Spaß macht. Ich unterstütze dich dabei, wo ich kann, ja, und war also wirklich eine super Stütze für mich. Und als ich dann online ging, war das natürlich alles für mich auch, sage ich mal, eine sehr aufregende Zeit, ja, weil ich hatte ja keine Erfahrung mit einem Online-Shop und dann die Versandthemen. Also ich hatte Schweißperlen auf der Stirn, weil eine meiner ersten Sachen, die ich verkauft habe, ging nach Russland. Und ich dachte mir, du lieber Himmel, wie schaffe ich das jetzt, das Paket mit dem Yves Saint Laurent Kleid nach Moskau zu schicken, ja? Das war ja alles Learning.
Das muss ja auch versichert sein.
Versichert und dann mit Zoll und diesem und jenem. Und ich war also wirklich, ich hatte wirklich förmlich Schweißperlen auf der Stirn. Und dann habe ich natürlich parallel auch die sozialen Medien, sag ich mal, bedient und habe am Anfang, weil ich dachte, ich muss ja irgendwie auch Abonnenten bekommen und irgendwo auf Instagram mir so eine Community schaffen, habe ich am Anfang tatsächlich zweimal am Tag einen Post gemacht, und aber einen, sage ich mal, qualitativ hochwertigen Post. Und ich dachte mir, du lieber Himmel. Und es war alles alleine, ja, komplett, das ganze Programm einfach. Ja. Und da gab es dann schon auch Situationen, wo mein Mann dann am Abend gesagt hat, du, ganz ehrlich, jetzt ist aber auch mal gut. Ja, wenn ich dann da noch saß irgendwie um 10 und habe noch irgendeinen Instagram-Post für nächsten Morgen vorbereitet, da war es dann schon manchmal auch mit der Geduld dann vielleicht ein bisschen.
Ja. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, als ich vor einigen Monaten einen schönen Artikel über dich in der SZ gelesen hatte. Ich glaube, viele Frauen wissen gar nicht so wirklich, dass es schon seit einigen Jahren in der Modebranche sehr en vogue ist, so Vintage-Teile mit modernen Teilen zu kombinieren. Viele assoziieren vielleicht doch dieses Vintage noch so mit ein bisschen muffelig nach Motten stinkenden Flohmarktfundstücken, die maximal 5 € kosten dürfen.
Ja.
Wer sind denn deine Kundinnen? Und steht dein Geschäft hier in Deutschland eigentlich erst am Anfang eines Booms?
Ja, zu deiner ersten Frage, wer sind meine Kundinnen? Also viel Privatleute, Damen, die einfach wirklich das Bedürfnis haben, sich abzuheben von anderen. Denn es ist so, also ich kann ja nur für mich sprechen, wenn ich was anhabe, was am Abend irgendwie ein Vintage-Kleid oder sowas, ja, es ist immer so eigentlich, dass ich drauf angesprochen werde, weil es auffällt. Man sieht, das ist irgendwie anders. Das ist nicht das, was du heutzutage so kaufen kannst. Und so sind auch meine Kundinnen. Die wollen gerne sich abheben. Die wollen was haben, was nur sie haben. Oder aber sie sammeln und ziehen es gar nicht an. Also das gibt es, ja. Dass das quasi wie ein Objekt ist. Mhm. Also, dass die
wie Männer Autos sammeln die Mode.
Ja, ganz genau. Also, Museen. Ich verkaufe ja auch an große Museen. Ich habe ans Metropolitan Museum in New York verkauft. Oder auch an das Museum at Fit. Das ist auch ein ganz großes Museum in New York, die eine Riesenabteilung haben für Antike und auch Vintage-Mode.
Also international.
Ja.
Aber wenn du jetzt von den Privatkundinnen mal ausgehst, welche Nationalität kauft am meisten?
Amerikanerinnen.
Ah ja, also
das
die
ist
haben
tatsächlich so.
Da gehört es zum guten Ton auch schon so dazu.
Weil dort hat sich das einfach schon, sage ich mal, durchgeschwiegen, hätte ich jetzt bald gesagt.
Ja, auch schon lange. Also
ja, sehr lange.
Ich habe ja in New York studiert, Anfang der 80er Jahre. Und selbst da, wenn ich mich zurückerinnere, gab es schon bei Henry Bendel so eine kleine, einen kleinen Corner, wo man auch mal ein Vintage-Teil kaufen konnte. Ja. War sündhaft teuer, das waren irgendwelche Abendkleider. Ja. Aber bei uns in Deutschland ist es noch nicht ganz so angekommen, oder?
Leider oder Gott sei Dank, kann man sehen, wie man will, ist es noch nicht so richtig angekommen, aber das ist ja auch genau, sage ich mal, meine Chance jetzt, ja, weil mein Ziel ist es jetzt eben, nachdem ich in den USA ganz gut unterwegs bin, das jetzt eben auch hier im deutschsprachigen Raum einfach auch mehr noch.
Ja, und auch der asiatische Raum ist sicherlich auch.
Ja, habe ich kürzlich, habe ich tatsächlich vor 2 Wochen, habe ich eine Dior-Jacke nach Japan verkauft. Das war mein erster Verkauf nach Japan.
Ja. Deinen Kundinnen ist ja so ein Vintage-Stück zum Teil auch sehr, sehr viel Geld wert. Mhm. Was war denn dein bisher teuerstes Teil, was du verkauft hast? Also was ist das so ohne Limit? Weil du verkaufst ja zum Teil auch Couture-Dinge. Mhm. Ja. Also sozusagen Couture bedeutet ja, ich lasse es mir auf meine Maße anfertigen bei dem Designer. Und wenn ich möchte, gibt es das sogar nur einmal.
Also ohne Couture dann, genau. Mhm. Genau. Ja, das ist richtig.
Aber Neugierde halber, was ist da so?
Ich bin gerade am Überlegen, deshalb.
Ja, und du bist aber ungefähr.
Also vermutlich wahrscheinlich einer dieser Museumsverkäufe tatsächlich. Also das sind, ich habe ja so eine Sammlung einer Dame hier aus dem Münchner Raum von Moschino-Sachen. Und diese Moschino-Couture-Sachen, die sind unglaublich selten, vor allem in diesem perfekten Zustand. Und gerade die Amerikaner lieben Moschino. Die sind völlig hin und weg. Also, weil den muss man ja auch irgendwie verstehen. Der ist ja schon sehr speziell, ja.
Ja.
Und die Museen kaufen den auch zu, weil er ist ja leider relativ früh gestorben und deshalb aus der Zeit, als er noch lebte und verantwortlich war fürs Design, das waren eigentlich nur 10 Jahre. Und in diesen 10 Jahren sind wunderbare Sachen entstanden, die eben sehr gefragt sind. Und ich würde sagen, eine dieser Moschino-Couture-Jacken ist bisher eines meiner teuersten Verkäufe. Aber ich habe zum Beispiel ein Chanel Haute Couture-Kostüm bei mir im Shop, wenn das denn mal gekauft wird, wovon ich ausgehe, weil es sehr vielseitig ist, dann ist das vermutlich mein
teuerstes. Was kostet das?
Das kostet knapp 4.000 Euro.
Ah ja, weil in der Haute Couture ist es ja so, dass ein Kleid auch mal 100.000 Euro kosten
ganz
kann.
Genau.
Und dann haben wir dann keinen Fleck drauf machen beim Essen oder so. Aber also für dich und dein Sortiment ist wahrscheinlich jetzt nicht wirklich ein Limit da.
Ja,
sondern es ist ja immer eine Frage der Nachfrage.
Ja, ganz genau, so ist es auch. Ja, ja, und vor allem, ich finde es interessant, dass du sagst, ja, dann so ein Haute Couture-Kleid kann ja auch mal 100.000 kosten. Das ist ja auch genau eigentlich der Punkt, von dem ich komme, weil viele sagen zu Recht, ja, knapp 4.000 Euro ist ja eine Menge Geld, ja, gar keine Frage. Aber wenn man bedenkt, was eben so ein Chanel Haute Couture-Kostüm kosten würde, wenn jetzt du heute zu Chanel gehst und sagst, ich möchte mir das jetzt anfertigen lassen auf meine Maße, dann ist das ja schon ein Schnäppchen.
Ja, natürlich. Ja,
vor allem, wenn man bedenkt, dass es im perfekten Zustand ist und 50 Jahre alt ist. Ja.
Ja. Und man eben vielleicht auch draußen nicht so viele Menschen begegnet, die es auch anhaben.
Ja, genau.
Also
richtig.
Nicht wie wenn ich mir heute was bei Zara kaufe, dann ist es natürlich.
Hast du die Gefahr, dass
also,
an der nächsten
haben halt
Ecke
viele an,
dass einer auch, und ich will das ja gar nicht verteufeln, weil ich bin ja so ein Verfechter von kombinieren, ja. Ich würde ja jetzt nicht irgendwie im komplett 70er-Jahre-Look jetzt dir hier gegenüber sitzen, ja, das bin ich ja nicht, sondern ich finde das ja super, die Sachen mit modernen Sachen auch wirklich zusammenzutragen und dadurch auch irgendwie einen interessanten Style zu kreieren und nicht so einen Komplett-Look.
Gestern habe ich mir im Kino die fantastische Dokumentation I am Greta über die Klimaaktivistin Greta Thunberg angeschaut. Und da wurde mir nochmal bewusst, dass ich selbst mit dem Kauf von bereits getragener Mode, also Vintage-Mode oder Flohmarkt-Mode, statt eben immer neuer Mode, auch den Klimaschutz unterstütze. Mhm. Spielt dieser Ansatz bei deiner Entscheidung, Vintage-Mode zu kaufen, auch eine Rolle?
Ja, absolut. Doch. Also das hat sich aber auch entwickelt, muss ich sagen. Also das ist, ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das war von Anfang an so, ja. Mhm. Sondern das hat sich tatsächlich über die Zeit hinweg entwickelt. Und für mich ist das heute ein ganz großer Aspekt, weil ich eben auch sehe, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja jetzt auch passiert ist mit den ganzen Massenmodeherstellern, den ganzen Ketten und allem, und die ihre Sachen nicht verkaufen können. Und dann werden die irgendwo verbrannt, anstatt dass man sie vielleicht den Bedürftigen gibt. Nee, dann wird es eben verbrannt, wo ich mir denke, warum ist das so? Muss das so sein? Nee, muss es nicht sein. Und deshalb ist für mich dieser Aspekt der Nachhaltigkeit auch, etwas zu tragen, was schon im Kreislauf drin ist, wofür eben nicht neue Ressourcen bereitgestellt werden müssen, wo eben niemand dran arbeiten muss, sondern das ist einfach wirklich ein Wiederverwerten im besten Sinne. Und das ist für mich ein ganz großer Aspekt.
Und arbeitest du auch mit Auktionshäusern zusammen? Weil so manche deiner Funde, die sicherlich auch sehr wertvoll sind und vielleicht auch zu einer Versteigerung gehören würden, sind ja doch vielleicht für Auktionshäuser auch gar nicht so uninteressant. Also ich denke da zum Beispiel an diese Kaftane von Elizabeth Taylor, die ja doch Millionen einbrachten bei der Versteigerung. Ist es für diese Käuferschicht, die eben auf Auktionen kauft, ganz nebensächlich eigentlich, was es für ein Teil ist, sondern mehr, also wichtiger, wer es getragen hat?
Du sprichst einen ganz wichtigen Aspekt an. Also wenn du ein Teil hast, was irgendwie eine besondere Provenienz hat, weil es eben Elizabeth Taylor oder irgendjemand anderem, einer Celebrity gehört hat, steigert es den Wert ungemein, ja. Also mir ist das jetzt leider noch nicht untergekommen. Ich habe jetzt leider noch keinen Teil, wo ich jetzt sagen könnte, das ist jetzt von Romy Schneider ein Kleid
oder Grace Kelly.
Oder das ist, freue ich mich, wenn das irgendwann mal so wäre, ja. Aber das steigert den Wert ungemein, und es gibt mittlerweile ja wirklich spezialisierte Auktionshäuser für Vintage-Mode, auch in London und in New York, und die versteigern immer wieder quasi ganze Sammlungen auch, ja, von Schauspielerinnen, also zum Beispiel von der Catherine Deneuve ist letztes Jahr im Januar, sind ihre ganzen Yves Saint Laurent-Kleider versteigert worden, ja, bei Christie's sogar. Und das wird immer mehr, auch hier in München. Das Auktionshaus Neumeister ist ja da auch ganz toll unterwegs, hatte ja jetzt letztes Jahr auch eine sehr schöne Vintage-Mode-Auktion, ja. Und die planen sowas auch wieder. Und das wird immer mehr. Man merkt auch, dass das Interesse steigt und dass auch Mode immer mehr auch wie Kunst angesehen wird. Ja, du siehst es ja auch in den Museen. Es gibt ja am laufenden Band mittlerweile fantastische Ausstellungen, wie jetzt gerade aktuell in München die Thierry Mückler-Ausstellung.
Ja, die war fantastisch.
Sensationell.
Aber auch Jean-Paul Gaultier war wunderbar.
Ja, Gaultier.
Und Dior in Paris
und auch in London am Victoria and Albert Museum. Also ja. Es gibt ja immer mehr. Ja, und die Menschen lieben das auch, ja, mhm. Weil es ist spannend und ästhetisch, und die Grenzen zwischen Mode und Kunst sind wirklich fließend. Das geht Hand in Hand, das geht ineinander über.
Aber ja. Würdest du dann auch mal etwas ersteigern?
Habe ich schon.
Ah ja.
Ja, allerdings für mich. Also ich sage mal, ich würde auch was ersteigern, natürlich für meinen Shop. Nur das ist dann meistens ein Preisthema, weil ich muss ja so einkaufen, dass ich dann auch noch was dran verdiene, wenn ich es verkaufe. Also ich kann ja nicht irgendwas einkaufen auf einer Auktion zum VK sozusagen, zum Verkaufspreis. Das macht ja keinen Sinn. Deshalb, also bisher war es immer so, dass ich eigentlich dann für mich was ersteigert habe, für mich, für meine private Sammlung.
Ja, ich wollte mich gerade fragen, fällt es dir auch manchmal schwer, dich von einem Teil, welches du gekauft hast, zu trennen?
Nicht nur manchmal. um ehrlich zu sein. Also es ist tatsächlich so, es kommt immer wieder vor, dass Sachen hier bei mir ankommen und dann packe ich die aus. Und ich probiere immer alles, muss ich dazu sagen, weil ich weiß ja, was ich für eine Größe trage. Und um das einschätzen zu können erstmal, was ist das für eine Größe, ziehe ich alles an, ja. Und wenn es dann so ist, dass es mir passt, ja, und es ist einfach, ich liebe zum Beispiel Pucci, und dann ziehe ich das an und denke mir, mein Gott, es ist so schön. Und dann kommt mein Mann abends nach Hause und dann sage ich, guck dir das an. Er muss dann auch immer herhalten. Und dann sage ich das.
Die Männer sehen ja meistens gar nicht, wenn es was Neues ist. Wieso? Du hast doch so ein Kleid im Schrank.
Er ist immer sehr interessiert, muss ich dazu sagen. Das ist wirklich super. Zumindest gibt er mir das Gefühl. Ja. Und dann denke ich oft, ich muss es behalten, ja, aber wie gesagt, ich kann es ja gar nicht, also ich kann ja nicht alles. Also so gesehen ist es so, ich bin Feuer und Flamme und liebe die Sachen, aber ich kann mich dann auch wieder davon trennen, meistens.
Ich erlebe dich als wunderschöne, immer top gestylte Frau, immer gepflegt, immer fein geschminkt, immer in gerader Haltung, die Haare streng zurückgebunden. Alles bei dir im Haus und im Büro ist wunderschön dekoriert und aufgeräumt. Alles ist sauber. Selbst der schöne große Garten ist wirklich perfekt. Es scheint, als würdest du niemals im ausgebeulten Jogginganzug mit Chipstüte auf dem Sofa lümmeln oder dich irgendwie anderweitig so richtig gehen lassen. Gibt dir die Disziplin und die Ordnung den notwendigen Freiraum, aber auch den Halt? Und wie gehst du mit Chaos um?
Ja, also erstens haben wir uns, glaube ich, noch nie um 8 Uhr morgens unter der Woche gesehen. Dann würdest du mich mal auch in der Jogginghose und im T-Shirt sehen.
Aber auch eine schicke Jogginghose.
Aber schon natürlich geduscht und alles. Nein, Spaß beiseite. Du hast vollkommen recht. Also ich weiß auch nicht. Erstens bin ich wirklich ein Schöngeist. Da gibt's nichts dran wegzudiskutieren. Und für mich ist es so, schöne Dinge und gepflegt zu sein, das tut mir gut. Das ist so wie Balsam für meine Seele. Ja, also ich bin so ein Ästhet, dass ich mich einfach nicht wohlfühlen würde, wenn ich jetzt hier, jetzt heute sowieso nicht, aber wenn ich irgendwie mit Strubbelhaaren und irgendwie rumlümmeln würde, das würde mich irgendwie beeinträchtigen. Das klingt jetzt komisch, aber es ist wirklich so. Also schöne Dinge sind für mich wirklich, die gehen bei mir, die sind nicht nur Optik, sondern die gehen bei mir direkt in den Bauch. Das ist für mich Wohlfühlen. Wenn ich was Schönes sehe, das landet bei mir direkt in meiner Seele. Das ist wie ein Seelenstreichler, das tut mir gut.
Aber dann bedrückt dich womöglich auch ein Chaos oder eine,
ja,
eine, ich sag jetzt mal, Unordnung.
Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Also das ist, sag ich mal, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich sag's mal so, nicht schöne Dinge, die beeinträchtigen mich. Ja, da habe ich sofort das Bedürfnis, was dran zu ändern und es irgendwie schön zu machen.
Dein armer Mann, wahrscheinlich, wenn er ein Hotelzimmer eincheckt, da müssen sie 10-mal im Excel in das Zimmer.
Weißt du, was ich immer mache, wenn wir ins Hotelzimmer kommen? Das Erste, was ich tue, ist, diese ganzen komischen Schilder wegräumen.
Ach ja, ja,
die kennst
genau.
Du ja,
nicht
die
dann rauchen,
da stehen,
nicht,
ja, nicht rauchen, die Handtücher bitte hängen lassen und ich weiß nicht was und irgendwie solche Sachen.
Also die stören dich schon.
Die stören mich. Ich gehe da rein, dann werden alle Schilder kommen in irgendeine Schublade, dann sind die schon mal weg und dann kann es passieren, dass ich sehe auch alles. Ich habe leider so ein, also es ist leider, wirklich leider, es ist Fluch und Segen zugleich. Ich habe ein Auge, ich gehe dann in dieses Hotelzimmer, wenn wir gerade bei dem Beispiel sind, und ich sehe sofort, ob dieses Bild dort schief hängt. Und ich kann es nicht aushalten. Ich gehe dann dahin und
Mach's gerade.
Mach's gerade.
Das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ja. Aber dann hoffe ich, dass dich nicht das Schicksal ereilt hat, dass du dann ganz schlampige Kinder bekommen hast. Manchmal bekommt man ja dann seine Quittung. Und dann, also ich weiß von meinem Mann, der hat Drillinge und die sind, er ist ja so wahnsinnig ehrgeizig, aber seine Drillinge sind gar nicht ehrgeizig und es ist für ihn eine große Aufgabe im Leben, das zu verstehen und also deine Kinder sind hoffentlich ein bisschen ordentlich.
Ja, die sind eigentlich wirklich, also ich finde schon, ich glaube, jede andere,
und dein Mann
Mutter,
natürlich auch.
Jede andere Mutter würde sagen, die sind ja total ordentlich, ja. Also nein, sind sie aber auch, aber das ist auch, natürlich haben meine Kinder, meine Tochter hat mir auch schon den Spiegel vorgehalten und ich erinnere mich nur an eine Szene, das ist auch schon einige Jahre her, als sie noch zu Hause war und noch in die Schule ging und so ein Teenager war und sowas. Und dann war das regelmäßig so, dass ich bei ihr im Zimmer war und während wir so gesprochen haben, habe ich dann irgendwas rumgeräumt. Ja. Und da war sie vielleicht so 15, 16 und dann hat sie mich genommen, hat mich so festgehalten und hat gesagt, Mami, du lässt das jetzt. Es war total süß und dann habe ich mir gedacht, ach du lieber Himmel, ja, ist ja furchtbar, ja.
Also du hast sie manchmal ein bisschen verrückt gemacht, aber
ja, ganz, nicht nur ein bisschen wahrscheinlich, wenn wir sie fragen würden, ja.
Du hast ja schon als junges Mädchen mit dem Klavierspielen begonnen und auch mit dem Balletttanzen. Mhm. Ballett machst du ja heute auch noch mit großer Leidenschaft.
Ja.
Beim Ballett sieht man ja so die ganze Zeit in den Spiegel, muss also zwangsläufig hinsehen und wahrnehmen, dass natürlich auch unsere Hülle ein bisschen vergänglich ist.
Ja.
Wie gehst du mit dem Altern um?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich momentan auch so privat eine Situation habe mit einer mir ganz nahestehenden Nenntante, die leider jetzt vor 10 Tagen eine Krebsdiagnose bekommen hat. Und das nimmt mich sehr mit. Und von daher werde ich jetzt noch mal mehr, als ich das eigentlich ohnehin schon tue, jetzt mit dem Thema älter werden und auch mit dem Tod und wie gehe ich damit um und was bedeutet das und wie wäre ich, wenn ich jetzt eine Krebsdiagnose bekäme, wie würde ich damit umgehen? Also das ist bei mir gerade ein sehr, ja, sehr intensives Thema, das mich sehr umtreibt. Und aber unabhängig davon merke ich natürlich auch an mir selbst, ja klar, ich bin 54, ich bin keine 30 mehr, ja, es ist nicht mehr alles so straff, wie es mal war und ich bin zwar zufrieden, so wie ich bin und ist auch gut so, aber ich müsste jetzt lügen, natürlich gibt es Themen, wo ich mir denke, ach, da könnte man ja vielleicht irgendwas machen oder nicht machen. Bisher bin ich so, dass ich da noch nicht so weit bin, weil ich auch prinzipiell so mit so künstlichen Sachen irgendwie kann ich nicht so viel anfangen. Das ist ganz, ganz interessant. Es gab ja mal so diesen, oder gibt's immer noch eigentlich, aber als dieser Trend so anfing mit den falschen Fingernägeln, du wirst dich sicher erinnern können.
Ja, die Gelnägel.
Ja, mit diesen Gelnägeln. Das ist ja jetzt auch irgendwie schon 10 Jahre oder länger her.
Haben ja immer noch viele Frauen.
Eben, sage ich ja, machen ja immer
noch viele.
Ich glaube,
wenn man einmal anfängt, kann man wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich.
Ja, doch, ich habe es mal ausprobiert.
Ah, ja.
Weil als dieser Trend aufkam, dachte ich so, ach, da waren meine Kinder noch kleiner und so. Und dann dachte ich, ach, wie praktisch. Dann macht man das und dann hat man erst mal 2 Wochen oder wie lange auch immer seine Ruhe. Ja? Und dann dachte ich, ach, das möchte ich jetzt auch mal probieren. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich das gehabt. Und dann habe ich mir immer so meine Hände angeschaut und dachte, nee, also irgendwie.
Sie gehörten nicht zu dir.
Ja, es war so artifiziell, so artifiziell. Und deshalb, also ich bin prinzipiell nicht so, ich kann damit nicht so, also ich würde mir vermutlich auch nie, keine Ahnung, auf einmal meinen Busen operieren lassen oder mich unters Messer legen und mir mein Gesicht liften lassen. Also das kann ich irgendwie nicht, weil, also bei Liften wäre sowieso meine Angst davor, dass ich in den Spiegel schaue nach dieser OP und mich nicht mehr erkenne und mir denke, das ist jetzt irreversibel, das ist so eine Horrorvorstellung, also das käme für mich überhaupt nicht in Frage. Also so viel zum Thema älter werden, ich sehe das natürlich alles, aber es ist so mit so einem sehr wohlwollend noch, wollen wir es mal sagen. Vielleicht in 10 Jahren ist es anders.
Ja. Du bist ja so ein Audrey Hepburn-Typ. Du siehst wahrscheinlich auch mit 90 noch hervorragend aus. Also im Sinne von nicht, dass man keine Falten hat, aber es gibt ja so Menschen, die altern irgendwie halt toll. Und es gibt natürlich auch Menschen, die altern vielleicht weniger schön.
Ja.
Kann man vielleicht selber gar nicht so viel machen, hat vielleicht auch viel mit der Genetik zu tun.
Ja.
Aber du warst wahrscheinlich schon immer so eine Frau, die auch sehr von Männern begehrt worden ist. Und viele Frauen sagen ja so in unserem Alter, dass man aber so einhergehend so mit dieser Zeit der Menopause trotz aller Bemühungen und Gaben noch gut auszusehen, dennoch so eine gewisse Unsichtbarkeit eintritt. Empfindest du das auch so, dass irgendwie auf einmal so diese Resonanz da draußen von dem Mann oder von den Männern eine andere ist? Oder vielleicht sogar gar keine mehr ist?
Also auch auf die Gefahr hin, dass jetzt die Zuhörer vielleicht sich denken, ach, das ist aber jetzt sehr unsympathisch. Aber ich muss leider sagen, oder Gott sei Dank, dass ich das noch nicht erleben musste. Es ist wirklich, wir machen manchmal sogar unsere, ja, aber es klingt ja so ein bisschen überheblich, sage ich mal, aber wir machen manchmal so unsere Witze, weil es mir tatsächlich immer noch sehr häufig passiert, dass ich irgendwo unterwegs bin und dann werde ich sogar angesprochen von irgendeinem Herrn und der sagt dann, ach, würden Sie vielleicht mit mir mal einen Kaffee trinken gehen? Und ich erzähle das auch zu Hause und meine Kinder finden das natürlich super lustig und mein Mann findet es auch, ich empfinde das immer so, er sieht das eigentlich eher als Kompliment,
ja, ja,
dass er noch eine Frau
Meiner
hat.
Ist auch so.
Ja, genau. Die noch
Wert.
So wahrgenommen wird, ja, dass das überhaupt noch jemand sagt. Also, aber ich fand es ganz interessant, was du gerade gesagt hast mit dem Unsichtbar. Denn meine Nenntante, von der ich gerade gesprochen habe, sagte nämlich zu mir am Freitag, als ich sie auf der Palliativstation besucht habe, sagte sie, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Und dann sagte sie so, weißt du, unsichtbar, und das hat sie nämlich genauso expresses Verbes, wie du das gerade verwendet hast, hat sie dieses Wort verwendet und hat gemeint, unsichtbar als Frau wirst du eigentlich erst so ab 60.
Fand ich ganz, sollte das tröstend sein, oder?
Nee, feststellend, aus ihrer Erfahrung, weil wir sprachen so über sie und wie das bei ihr war, weil ihr Mann war also 20 Jahre älter als sie und ich hatte alte Fotos dabei und da war sie drauf, als sie so Mitte 30 war und ein Foto von ihrem Mann und mir und dann sagte ich nur, was sie denn für eine wahnsinnig attraktive Frau war, ja, und auch ihr Mann, unglaublich, also wirklich, sahen so toll aus und alles und dann sprachen wir so drüber, wie sich das so verändert und wie das so ist und dann sagte sie eben diesen Satz zu mir und das fand ich total spannend, weil ich musste dann auch an unser Gespräch denken, das wir heute führen und dachte, ach, das ist jetzt wirklich, das ist ja unglaublich, dass sie so einen Satz jetzt von sich gibt. Ja,
ja, es war doch sehr Vorbote schon.
Ja, ja, genau.
Dein Vater ist ja vor 3 Jahren verstorben, mein Vater vor 8 Jahren. Ich fühle mich heute noch so in manchen Momenten so ein bisschen verloren ohne ihn, ohne seine Stimme, ohne seine Präsenz, seine Weisheit, seinen Rat. Dein Vater war wahrscheinlich, alles nach dem, was du so erzählt hast, ja auch so ein charismatischer Mann, so ein raumfüllender Mensch. Wie fühlst du dich ohne ihn?
Ja. Ich denke, wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen, über meine Kindheit. Und mein Vater war ja jetzt nicht so viel präsent zu Hause bei uns. Er war ein absoluter Familienmensch, das keine Frage. Und also er hat seine Kinder unendlich geliebt, das weiß ich auch. Aber er war wenig da. Und er war auch, obwohl er, sage ich mal, in derselben Generation ja groß geworden ist wie jetzt dein Vater, aber er kam aus einem Elternhaus, das extrem konservativ im Sinne von wirklich, also eigentlich, ich habe irgendwann gedacht, er wurde wahrscheinlich so erzogen wie eigentlich eine Generation davor. Was bedeutet also so ein Papi, der irgendwie die Kinder knuddelt und wo die Kinder auf dem Schoß rumturnen und irgendwie an ihm dranhängen, wenn er denn dann am Abend nach Hause kommt und so. So war er nicht. Obwohl er uns wirklich über alle Maßen geliebt hat.
So eine Distanz.
Eher so eine Distanz, wie man das eben auch kennt aus den früheren Generationen, ja. Und als Kind habe ich das wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen oder gar nicht so vermisst, weil für mich war das halt einfach so normal, ja. Von daher jetzt so dieses, dieses ganz innige, körperliche, ja. Das hatte ich
so. Man hat da wahrscheinlich auch nicht so viel gesprochen über Gefühle.
Ja,
über,
ganz genau.
Also,
ja.
Das hat mein Vater eben getan.
Ja.
Also das, deshalb vielleicht vermisst man das dann noch mehr.
Bestimmt, ja. Ja.
Weil wenn immer einer, wenn du zur Tür reinkommst, dich gleich fragt, wie geht's dir, was denkst du, was fühlst du?
Ja, ja, ja.
Und auch von sich selber viel preisgibt. Mein Vater hat sehr viel von sich selbst auch preisgegeben. Also der hat auch, als meine Schwester gestorben ist, viele Jahre lang, wenn ich zur Tür reinkam, gesagt, ach nee, heute geht's mir nicht so gut, heute muss ich immer an die Leila denken.
Ja,
oder
ja.
Also dieses sehr offen sein mit dem, was man empfindet.
Ja.
Aber das war wahrscheinlich, wenn ich das jetzt verstanden habe, bei deinem Papi gar nicht so.
Nee, und du hast vollkommen recht. Also das ist mit Sicherheit so. Wenn du das nicht so erlebst, ja, dann fehlt dir das auch nicht.
Ja, verstehe ich, ja.
Weil du ja gar nicht weißt, was dir fehlt. Also ich meine, jetzt erst als erwachsene Frau in meinem Alter kann ich viele Dinge ja reflektieren und ganz anders sehen, auch als Kind oder als junge Frau. Ja.
Bist du da angekommen, wo du immer sein willst? Oder könntest du dir noch weitere Wandlungen in deinem Leben vorstellen?
Ich glaube, also ich kann mich immer noch weiterentwickeln und wandeln und ich arbeite auch extrem stark an mir, weil ich um meine Schwächen weiß und nachdem ich weiß, was ich so in meinem kleinen Rucksack mit mir rumtrage an diversen Themen, ja, woran ich noch arbeiten kann, deshalb, also ich würde jetzt sagen, ich kann mich immer noch verändern. Ich kann immer noch an mir arbeiten und an meinen Schwächen irgendwie rumfeilen und zufriedener, besser werden, noch was Neues wagen, noch mal irgendwie was Reisen machen ohne Ende zum Beispiel.
Das
ist ja eine meiner großen Leidenschaften und das ist ja auch die Idee so ein bisschen dahinter, abgesehen davon, dass ich wahnsinnig neugierig bin. Wenn wir mal alt sind, mein Mann und ich, dass ich sag immer zu ihm, weißt du, wenn wir dann mal alt sind dann und nicht mehr reisen können, dann können wir aber im Kopf reisen. Und dann können wir über unsere Reisen reden und was wir erlebt haben und was wie das war. Und das ist für mich so eine ganz wichtige Sache, dass ich dann Themen habe und aktiv bleibe. Weil meine größte Sorge ist, dass wir alt werden und ich dann irgendwie nicht mehr lebendig bin, sondern nur noch so da bin, aber nicht mehr richtig lebe. Und von daher, also ich hoffe sehr, dass ich mich da noch weiterentwickeln und wandeln. Aber ich bin, ich muss sagen, wirklich, seitdem ich mein O'Jackie gefunden habe, bin ich wahnsinnig zufrieden und froh damit und glücklich und dass ich das habe. Und es hat mir auch enorm gut getan, auch von meinem Selbstbewusstsein, weil auch wenn ich natürlich mich dafür freiwillig entschieden habe, damals zu Hause zu bleiben, aber ich glaube, es geht doch allen Frauen irgendwie so, dass man sich dann trotzdem irgendwie in Zweifel zieht. Ist man denn genauso viel wert wie all die tollen Frauen draußen, die, keine Ahnung, als Anwältin arbeiten oder irgendeinen tollen Job machen oder auch keinen tollen Job, aber einen Job machen, ja? Irgendwo, also ich habe schon gemerkt bei mir selber, dass das schon mir einen enormen Schub gegeben hat an Selbstbewusstsein. was zu tun, was Eigenes zu haben, so ein Baby irgendwie im Sinne von jobmäßig Baby auf die Welt zu helfen und groß zu machen, also jetzt nicht groß im eigentlichen Sinne, aber irgendwie wachsen zu sehen und gedeihen zu sehen und zu wissen, das ist meins und das habe ich geschafft und stolz drauf zu sein, positives Feedback zu bekommen ringsrum, nicht nur von der Familie. Und das gibt mir unglaublich viel.
Also du hast deinen Traum eigentlich schon gefunden und erfüllt.
Ja, also im Grunde genommen schon, weil wenn ich damals nach dem Abitur, als ich nicht wusste, was ich machen soll und dann eben mehr oder minder verlegenheitshalber Jura studiert habe, heute rückblickend, wenn wir jetzt die Uhr zurückdrehen würden, ich wüsste genau, was ich machen würde nach dem Abitur. Ja, ich hätte vermutlich viel lieber Kunstgeschichte studiert und wäre dann zu einem Auktionshaus gegangen oder was auch immer. Aber ich weine dem auch nicht hinterher, weil der Weg mag jetzt vielleicht nicht so, sage ich mal, im landläufigen Sinn irgendwie so gerade gewesen sein. Aber mir hat jeder Aspekt meines bisherigen Lebens hat mir irgendwie was gebracht. Es war nicht immer leicht, ja, aber es hat mich weitergebracht und ich habe mich irgendwie durch das ein oder andere durchgebissen und das hat mir geholfen, stärker zu werden und auch die unterschiedlichen Facetten, die ich auch habe, ja, rauszuschleifen, hätte ich bald gesagt.
Ja, also ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch und dass du uns auch ein bisschen in dein Leben einblicken hast lassen und wünsche dir, dass du noch ganz, ganz, ganz viel positive, schöne Erlebnisse mit deinem Online-Shop und deinen Träumen haben wirst.
Vielen lieben Dank, Tanja. Hat mir große Freude gemacht und danke dir, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf.